kann sein, dass der eine oder andere da ist oder auch jemand kennt. Das ist ja hier keine Konkurrenzveranstaltung, sondern wir sind eben lebenreich gesät an guten evangelikalen Gemeinden. Und deswegen freue ich mich, dass ich auch heute Abend euch hier begrüßen darf. Da gibt es noch zwei Dinge, die noch vielleicht zu erwähnen sind. Ihr habt da hinten sicherlich gelesen, dass am 17. hier der Wahler kommen wird. Ich erwarte jetzt nicht, dass das bedeutet, dass wir uns nicht treffen können, dass das Sitzen und das Gesamte unmöglich sein wird. Vielleicht müssen wir mit Einschränkungen rechnen, vielleicht mit einem etwas Farbgeruch oder vielleicht steht auch hier irgendwie eine Leiter im Raum. Geschrieben ist einfach nur, dass der Durchgang offensichtlich nicht zu benutzen ist und dass auch der Zugang wahrscheinlich zur Küche etwas erschwert sein wird. Dürfte das wieder so gehen. Ne? Also deswegen treffen wir uns dann auch am nächsten Mittwoch hier. Wir haben dann ja Groß- und B-Tag, was so richtig vom Kalender her dann noch einmal deutlich wird. Aber unabhängig davon würde ich erstmal sagen, gehen wir davon aus, dass wir uns hier nächste Woche Mittwoch wieder sehen und auch in der Weise grüßen dürfen. Wir haben noch als letzte Neuerung noch etwas hier einen lieben. Den Vornamen habe ich jetzt wieder vergessen. Stefan, dein Nebenbruder Stefan, genau. Ja. Und der wird uns auch heute mit einem Lied am Klavier begleiten. Aber weil er so gerne Klavier spielt, haben wir gesagt, oder er hat gefragt, ob wir am Ende auch noch ein Lied singen würden. Und dann haben wir gesagt, klar, das machen wir. Also werden wir heute am Ende auch noch mal ein Lied singen. Aber dann das eben zu gegebener Zeit. Wir freuen uns wirklich, dass du uns hier unterstützen kannst in dem Kreis, dass du gerne und freiwillig hier kommst. Und so freuen wir uns also auf diese kleine Veränderung auch heute Abend. Ich möchte. Was weiß ich nicht. Ja, das muss dran sein. Es ist also man doch. Also es ist auf jeden Fall irgendwas zu hören hier. Das gibt so ein kleines Echo, ja, es müsste dran sein. Ja. Ich habe als kleines Baby wahrscheinlich so viel geschrieben, dass ich jetzt keine Kraft mehr habe. Jedenfalls meine Eltern sagen, ich hätte permanent geschrieben, also wahrscheinlich liegt das jetzt daran. Aber ich würde laut sprechen, das versuche ich dann noch. Ja, ich möchte die Andacht einfach beginnen mit Kapitel 2, die Verse 1 bis 4 aus dem Hebräerbrief. Ich möchte schon mal jetzt auch hier einmal die Zeit bündeln. Ihr merkt, liebe Geschwister, wie uns das immer wieder so von Abend zu Abend verwendet. Und ich bin eben so vom Typ her, der gerne tief bohrt. Also ich gehe lieber in die Tiefe als so in die Weite. Mir ist es einfach wichtig, damit das Wort da gelesen wird, wo es auch geschrieben wurde. Und diese Einteilung, die wir jetzt haben mit Kapiteln und Versen, wenn wir denen folgen, dann sind wir jetzt in Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Und jedes Mal, wenn es heißt, darum oder weil und so weiter, dann bezieht sich das natürlich auf die Verse, die vorher gelesen wurden, die vorher standen. Und was wir jetzt hier haben, darum, und damit beginnt es ja, sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfängt, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Das seinen Anfang kam bei der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben, durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch die Austreibung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Liebe Geschwister, das sind natürlich jetzt hier vielleicht mehr oder weniger bekannte Verse und trotzdem möchte ich sie noch einmal ausleuchten unter dem Gesichtspunkt, dass der Hebräerbrief an Juden geschrieben war. Das war jetzt also kein Brief, wie wir ihn kennen, von vielen anderen neutestamentlichen Briefen, wo Juden und Heidenchristen gleichermaßen neue Strukturen bekommen haben. Hier haben wir einen Brief geschrieben, der vornehmlich der hebräischen Gemeinde gewidmet war. Und wir haben immer noch den dass der Messias über die Engel steht. Das ist ja hier der Hauptpunkt. Und dann, wie gesagt, darum, das bezieht sich, dass Jesus den Engeln überlegen ist. Das bezieht sich auf darum. Und dann geht es weiter, dass wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Hier benutze ich den Fasser, ein einfaches Bild. Erstmal ist es ganz wichtig zu hören. Das sagt Paulus uns ja auch im Römerbrief, dass das Hören das Wichtige ist. Der Glaube kommt aus der Predigt, aber müssen wir erstmal das Wort Gottes hören. Das muss zu uns sprechen. Und dann beantworten wir es, oder wenn wir positiv beantworten, dann heißt es Glauben. Und wenn wir es negativ beantworten, dann heißt es Unglauben. Aber das Hören ist erstmal die Voraussetzung, dass ich jetzt hören kann, wissen kann. Und das schreibt er, dass wir am Ziel nicht vorbeitreiben. In dieser Übersetzung. Man kann es auch anders übersetzen, vorbeiströmen oder abgleiten. Es gibt uns das Bild, wenn Sie das alle kennen, an so einem kleinen Hafen, wo Segelboote sich gesammelt sind. Und bevor man in das Segelboot einsteigt, muss man es lösen. Und in dem Augenblick, wo man noch auf dem Steg ist, das Boot aber schon gelöst ist, kann es sein, dass der Wind eine Böe nimmt und es gleitet langsam weg. Und da muss man schnell reinspringen, um alles wieder zu übernehmen. Aber genau das Bild ist hier angesprochen worden. Dass wir nicht vorbeitreiben, dass wir nicht abgleiten. Wir haben an einem gewissen Punkt Anker gemacht, festgemacht. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir in dieser Richtung weiterarbeiten. Also die Briefempfänger dürfen nicht zulassen, dass was sie empfangen haben, dass es ihnen entgleitet. Sie haben etwas. Sie haben was ganz Wichtiges. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Und jetzt müssen Sie darauf achten, dass dies ihnen nicht entgleitet. Engel, das hatte ich ja nun schon gesagt, sind den Menschen überlegen. Das haben wir mehr auch letztes Jahr gedacht, als ich über die Erscheinung Jesu im Alten Testament nachgedacht habe mit Ihnen. Aber das werden wir gleich lernen. Die Engel haben Mose die Gesetze gegeben. Ich weiß, wie wir das verstehen, wenn wir das Alte Testament lesen, dann würden wir immer denken, dass Gott selber Mose die Gesetze gegeben hat. Und hätten wir das Neue Testament nicht, würde ich es auch nicht wagen zu sagen, dass die Gesetze durch Engel gegeben sind. Aber wir haben da drei Schriftstellen, die uns im Neuen Testament dies deutlich machen. Die erste ist in Apostelgeschichte 7, 38. Dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste stand zwischen den Engeln, der mit ihnen redete auf dem Berg Sinai, unseren Vätern. Dieser empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Also bei der Übergabe der Gesetze spielen die Engel eine Rolle. Wenige später heißt es, Verse weiter heißt es, Apostelgeschichte 7, 53. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt es nicht behalten. Noch deutlicher wird der Apostel Paulus in Galater 3, 19. Was soll dann das Gesetz? Es ist hinzugekommen, um der Sünde willen, bis der Nachkommende der sei, der Verheißene gilt, und zwar ist es von Engeln verordnet, durch die Hand eines Mittlers. Also das könnt ihr jetzt nachlesen oder dann zu Hause später, Galater 3, 19. Das spielt auch jetzt wirklich keine große Rolle. Wichtig ist nur, dass der Sohn über die Engel steht. Und das ist eigentlich hier der Knackpunkt. Das heißt also, wenn die Offenbarung der Engel schon gewaltig war, dann ist die Offenbarung des Sohnes noch gewaltiger. Da gibt es also noch Platz nach oben, da gibt es noch eine Steigung. Das heißt also, jetzt diese neuen Offenbarungen des Sohnes unbedingt beachten. Unbedingt. Denn, Vers 2, wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist. Und ihr wisst, liebe Geschwister, wie fest diese Worte des Alten Testamentes waren. Wenn jemand dagegen das Gesetz gearbeitet hat, dann musst du damit rechnen, dass sein Leben ein Ende fand. Gottes Nadabonaim. Sie hatten nach dem mosaischen Gesetz geopfert und waren aber jetzt ungehorsam, weil sie ein fremdes Feuer verwendeten. Und was geschah? Und das ist das Entscheidende. Ihnen wurde das Leben genommen, aber immer war es das physische Leben, nicht das geistliche Leben. Aber das physische Leben wurde ihnen sofort genommen. Da heißt es in 5. Mose 10, 1 und 2. Und Aaron Söhne Nadab und Abihu nahm ein jeder seine Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten so ein fremdes Feuer vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hat. Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Das Gesetz über Mose durch Engel, aber es wurde ernst genommen. Jede Sünde und jede Übertretung wurde danach gerichtet. Nehmen wir ein zweites Beispiel. Da gab es eine Revolte in der Vorherrschaft. Wir haben ja einmal das Beispiel, da komme ich dann heute Abend oder nächste Woche zu, dass einmal Aaron und Miriam gegen Mose rebellierten. Und da wurde Miriam aussätzlich. Wir kennen diese Geschichte. Aber wir haben auch eine, da gibt es eine Revolte. Und zwar wollte man Aaron als hohen Priester nicht mehr akzeptieren. Und davon streckt dort auch eben das Gericht. Und da öffnet sich in der Schrift, so können wir nachlesen, der Erdboden und hat diese Familie verschluckt. Wir lesen das in 4. Mose 31 bis 35. Und als er alle diese Worte beendet hatte, zerriss die Erde unter ihnen und tat ihren Mund auf. Und verschlang sie mit ihren Sitten mit allen Menschen, die zu Korach gehörten, mit all ihrer Habe. Und sie fuhren lebendig zu den Toten hinunter mit allem, was sie hatten. Und die Erde deckte sie zu und sie kamen um, mitten in der Gemeinde. Und ganz Israel, das um sie her war, floh vor ihrem Geschrei, denn sie dachten, dass uns die Erde nicht auferstehe. Und Feuer fuhr aus von dem Herrn und fraß die 250 Männer, die das Räucherwerk opfern. Also ganz klare Beispiele, dass das Gesetz im Alten Testament immer ernst genommen wurde. Und was auch in diesem Gesetz alles, was gegeben war, gehalten wurde und wirklich eine heilige Offenbarung war. Ich nehme ein drittes, das ist dann das letzte Beispiel hierzu. Ihr kennt die Geschichte von Achans Diebstahl. Das könnt ihr nachlesen in Josua 7, 1 bis 26. Achan war vom Stamm Juda und er nahm etwas von einem Besitz mit, von einem Raub, was er nicht tun sollte. Keiner wusste es. Josua sendet eine Truppenkundschafter, um Ei einzunehmen, aber nicht Ei, wie wir das zu Ostern essen, sondern Ai, nicht Ei. Und er sendet also Botschafter aus und sagt, schaut euch das an, und die kommen zurück und sagt, halbe Höhle, gar kein Problem. Das schaffen wir mit 2.000, 3.000 Mann. Also die haben wir sofort im Griff, da braucht ihr euch keine Gedanken machen, das ist alles unter Kontrolle. Josua hört auf die Berater und schickt eben 3.000 Mann, um diesen Kampf in Ai zu verrichten. Und was geschieht? Eine herbe Niederlage. Sie werden nicht nur zurückgedrängt, 36 Krieger sterben auch in diesem entscheidenden Kampf. Und da ist Josua völlig ratlos. Da weiß Josua gar nicht, was er denken oder was er sagen soll. Und kniet nieder vor dem Herrn, wirft sich auf den Boden in seiner Verzweiflung, ruft er ihn an und fragt ihn, warum haben wir jetzt den Jordan überquert, wenn die uns so schlagen, so vernichtend schlagen. Gott sagt zu Josua, steh auf, die Israeliten sind selber schuld. Sie haben den Bund verletzt, das heißt also, sie haben das Gesetz verletzt und haben etwas getan, was ich gesagt habe, dass sie nicht tun sollen. Und dann kommt er drauf und sagt, diese Niederlage hat nämlich damit etwas zu tun, dass ihr ungehorsam wart. Wieder ungehorsam gegenüber meinem Wort. Und wenn ihr so weitermacht, und weil ihr das gemacht habt, werdet ihr keine Siege mehr erfahren. Dann spricht zu dem Volk, dass sie sich auf Anweisung Gottes sammeln sollen. Und dann wird das losgeworfen. Und das Los fällt immer in kleinere Teile. Das erste ist, es wird der Stamm rausgefunden. Es war vom Stamm Juda. Dann wird die Sippe rausgefunden, das war Serach. Da kommt die Familie, das war Sabine. Und dann schlussendlich kommt Rachel. Und dann wird seine gesamte Familie deswegen bestraft. Ich lese mal die Verse einfach aus der Hand, damit wir das auch noch einmal haben, aus Josua 7, 21. Da sagt also Josua, was passiert ist. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Luft Silber und eine Stange von Gold, 50 Luft schwer. Danach gelüstete mich. Und ich nahm es und sehe, es ist verstaut in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Und dann lässt Josua Leute hinschicken und schaut, ob das alles so ist, wie er gesagt hat, und genau so war es. Und dann ging es so weiter. Und dann heißt es in Vers 25, und Josua sprach, weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie ihn gesteinigt hatten und so weiter, werden wir lesen, hat sich die ganze Familie aufgelöst. Ich sage das in aller Deutlichkeit. Das Gesetz, was gegeben war, wurde ernst genommen. Und in unserem Kontext ist es immer noch so, dass Jesus über dem Ganzen steht. Und die Offenbarung der Engel eine ganz große Offenbarung ist. Aber die Offenbarung Jesu selber über die Offenbarung der Engel geht. Und so heißt es in Vers 3, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein solch großes Heil nicht achten? Das ist eine gute Frage. Wie wollen wir diesen Offenbarungen, die wir empfangen haben, wie wollen wir entrinnen, wenn wir das nicht achten? Es wird ganz einfach. Das Heil ist in ihrem Besitz, aber sie verachten es. Es ist ihnen gleichgültig und sie zeigen ihr Desinteresse und sie sind abgestumpft. Und genau das kann ich auf unsere Gegenwart genauso anwenden. Das Heil ist in deinem und meinem Besitz. Und wenn ich es jetzt verachte, habe ich ein anderes Heil. Es gibt kein anderes Heil. Wenn ich Desinteresse zeige, dann ist es meine Einstellung. Aber es gibt keine andere Wahrheit. Und wenn ich abgestumpft bin im Wort Gottes, dann habe ich ein Problem. Aber es gibt keine andere Wahrheit. Es gibt eben nur diese eine Wahrheit. Wir sprechen Menschen an, die das Heil haben. Die Hebräer, das waren Gläubige. Ich komme immer wieder noch an verschiedenen Punkten. Diese Menschen haben die Rettung gehabt, aber sie wollen das Heil verachten. Wir haben natürlich eine ganz schwierige Situation. Es war Verfolgung. Und es war nicht einfach für diese Menschen standzuhalten. Es war äußerliche Verfolgung, wie wir es vielleicht auch oder ihr, liebe Geschwister, ein Stück weit aus dem Dritten Reich kennt. Das war nicht lustig. Menschen wurden von ihren Frauen, Familien, Kindern getrennt. Und das war nicht einfach. Also wir können jetzt natürlich nicht in einem wohlklimatisierten, temperierten Gemeindesaal sagen, oh, wie schlimm. Sondern da geht es wirklich reell um alles. Aber trotzdem, es gibt keine andere Wahrheit als die. Und Gott kann das nicht tolerieren. Wenn wir sein Wort verachten, kann er es nicht tolerieren. Dem können wir nicht entfliehen und das führt zum Verlust des physischen Lebens. Ich persönlich, aber das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, das muss niemand unterschreiben, aber meine ganz persönliche Meinung ist auch die, dass ich Ananias und Sapphira im Himmel begrüßen werde. Ihr kennt die Geschichte von Ananias und Sapphira. Ne? Da sind die beiden, die Gemeinde hat Not, da sind die beiden, verkaufen ihren Acker. Und dann sagen sie, einen Teil für uns, den geringeren Teil für die Gemeinde und geben dann diesen Teil ab. Und dann kommt Ananias und sagt, hier ist mein Beitrag für die Gemeinde. Und dann sagt Petrus, sag mal, ist das alles?
musste. Dann fragt Petrus nochmal Simon Saphira, ist das alles, was du hier hast? Und dann ja. Aber wenn wir in den Text reingucken, dann heißt es, Petrus sagt dann, dass Satan von ihm Besitz ergriffen hat. Und er hat den Heiligen Geist belogen. Und deswegen eben dieses Gericht. Und dann auch, dass sie Gott und den Heiligen Geist belogen haben. Also wir haben hier ein heiliges Wort. Da dürfen wir nicht dran. Das bewacht Gott und bewahrt Gott, gar keine Frage. Aber es ist genauso auch das Wort, was wir heute hören. Es ist kein anderes. Okay, Gott benutzt vielleicht die Zunge von einer Person. Ich bin völlig unwichtig. Aber es ist sein Wort. Und das ist das Entscheidende, was wir einfach sehen müssen. Und nun nennt uns der Verfasser des Hebräerbriefes drei Gründe, warum das Evangelium dem Alten Testament überlegen ist. Das erste ist, der Sohn hat das Evangelium selbst verkündet. Und zwar in Lukas 4,14, das ist diese Anspielung auf Jesu Predigt in Nazareth, da nimmt Jesus die Rolle von Jesaja, rollt die auf und rollt auf Jesaja 61, 1 und 2 und sagt, siehe, wie das von mir geschrieben wird. Das heißt also, die Predigt Jesu war das Evangelium, was er gesagt hat. Das war der Anfang und die Predigten nahmen ja im Laufe seiner Dienstzeit hier auf Erden immer weiter aus. Und diese Zeichen und Wunder, die er getan hat. Und das Evangelium wurde bestätigt und bei uns bekräftigt durch die, die es gehört haben. Da waren natürlich die Apostel, da waren weitere Augen, Ohrenzeugen, da waren Menschen wie Zachäus, wie Matthäus, wie viele andere das Evangelium einfach gehört haben. Und die haben es bezeugt. Letztendlich sind wir auch, wir werden es in aller Bescheidenheit sagen, Kinder vom Pastor Joachim Lander. Wir sind ja auch nur eine Generation von denen, die es gehört haben und die es wieder weitergeben. Aber das ist eben der Auftrag. Und das Evangelium wurde auch später von den Aposteln beglaubigt. Vers 4. Und Gott hat dazu gegeben, durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also nicht nur die Briefempfänger, auch wir sind gewarnt, die Offenbarung im Wort nicht zu missachten. Wenn Gott solche Gleichgültigkeit gegenüber seinem Wort, das er durch die Engel offenbart hat, schon zu Gericht endet, wie viel mehr wird er sein Wort an uns richten? Nochmal, es waren Hadad, Ahipo, Söhne Aarons, Korahs, Gewollte, Achans, Diebstahl. Also, Gott hat diese Menschen zur Rechenschaft gezogen. Und er wird alle anderen auch zur Rechenschaft ziehen. Die Schrift sagt uns natürlich jetzt nicht immer wieder von jedem Einzelnen, aber er spricht, die Schrift spricht immer wieder dazu, dass wir sie ernst nehmen sollen und warnt uns auch, wenn wir damit leichtfertig umgehen. Also wir sind gewarnt, Gottes Offenbarung sehr ernst zu nehmen. Ja. Und Vater, ich danke dir einmal mehr, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass du es uns gegeben hast, dass wir es in der deutschen Sprache lesen können. Ja, und wir danken auch für den Heiligen Geist, der uns in viele Wahrheiten leitet, dass wir dein Wort annehmen und verstehen können. Herr, danke, dass du zu uns redest und auch heute Abend weiter zu uns reden möchtest. Danke, dass du gegenwärtig bist und wir bitten, Herr, dass du uns segnen möchtest. Amen. Ja, jetzt haben wir das erste Lied, Psalm 114. Meister Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort zu hören. Psalm 114, das sind drei Verse, da machen wir natürlich vom Gebrauch, wir singen das ganze Lied. Meister Jesu, Psalm 114, wir sind hier, dich und dein Wort zu hören. Thank you. Vers 9. Und da heißt es, oder ich lese jetzt mal, ja genau, 5 bis 9, aber später dann mehr, denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Es bezeugt aber einer an einer Stelle und spricht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Ihn aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Also dieser Konflikt ist immer noch der oder diese Thematik, dass Engel untertan sind, aber er hat nicht diese zukünftige Welt den Engel untergetan. Aber Gott hat einiges gemacht. Er hat zum Beispiel Adam die Autorität über diese Erde gegeben. Ganz klar. Und das, obwohl Adam niedriger war als die Engel, hatte Adam die Autorität über die Erde. Und der Mensch verlor durch Adam die Oberherrschaft und das Recht zu regieren. Wir kennen die Geschichte mit der Vertreibung aus dem Paradies. Aber dann schon unmittelbar danach das Elend in der Familie, das der eine Bruder den anderen umbringt. Und das sagt jetzt Gott dem Kain vorher. Da sprach er zu Kain, warum erkennst du und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht also, dass du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und kann nach dir verlangen. Du aber herrsche über sie. Wir haben also nach der perfekten Schöpfung schon die ersten Probleme. Und wir sehen, dass die Menschen mit dieser Autorität, die sie hatten, nicht klar kamen. Die Eltern verloren das Paradies, kurze Zeit verlor der Bruder seinen Bruder und die Eltern ihren Sohn. Ganz, ganz tragische Geschichte. Und dieser Mord, der da geschah, der ist oder war nur der Beginn von dem, was wir heute haben, was auf Erden ist. Da ist Mord und Totschlag aus Neid, aus Eifersucht, aus Rache, aus Habgier, aus den unterschiedlichsten Gründen werden weltweit Menschen getötet. Was ist geschehen? Adam hatte die Autorität über die Erde. Und Satan hat diese Macht an sich gerissen. Von Menschen hat Satan diese Macht an sich gerissen. Und gegenwärtig, das wissen wir, wird diese Erde von Satan und seinen gefallenen Engeln und den Dämonen regiert. Und jetzt kommt das Entscheidende. Satan herrscht nicht, weil Gott ihm das Recht dazu gegeben hat, sondern er und seine Dämonen herrschen, weil sie den Menschen die Macht entrissen haben. Der Mensch, der die Erde bewahren sollte, wurde entmachtet. Und seitdem steht diese Erde im Herrschaftsbereich Satan. Und deswegen, weil das so ist, ist dieser Vers 6 umso gewaltiger. Da kommen wir dann später noch zu. Es bezeugt aber einer, das ist ein Prophet im Psalm 8. Was ist der Mensch, das zu seiner gedenkst? Gott hätte diese Erde aufgeben können. Aber das macht er nicht. Er gedenkt der Menschen, er gedenkt seiner Schöpfung. Was ist der Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Das Entscheidende ist, und da können wir uns einfach nicht dran gewöhnen, dass im Sterben Jesu für die Menschen diese Souveränität der Herrschaft zurückgewonnen hat. Durch seinen Tod ist es wieder möglich, über den Satansbereich zu herrschen. streiten wird. Ist diese Betonung von Golgatha, wir kennen diese Texte von Karfreitag, durch diesen physischen Todeskampf am Kreuz. Mit all dem, was dazu gehört. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn jemand am Kreuz hängen würde. Wenn hier Nägel drin sind, die uns einfach hier durchgeschlagen werden und unser ganzes Körpergewicht auf drei Nägeln ruht, die einfach in Fleisch reißen, das sind unsagbare Schmerzen. Das ist wirklich eines der grausamsten Foltermethoden, die man sich vorstellen kann, wie Jesus hier als Mensch erlebt hat. Durch sein Sterben wurde er mit Ehre gekrönt. Aber damals trug er noch die Dornenkrone. Und das Entscheidende ist, da können wir uns und dürfen uns nicht dran gewöhnen, dass es gehorsam war. Jesus wurde nicht gekreuzigt, weil er leichtsinnig war, weil er eigene Wege gegangen ist, wie die beiden neben ihm am Kreuz. Jesus wurde gekreuzigt, weil er gehorsam war. Und er fragt vorher noch den Vater, ist es möglich? Und dann sagt er, nein, das ist nicht möglich. Und wenn wir das genau nachlesen in Matthäus Evangelium, dann betet Jesus dreimal dasselbe Gebet. Dreimal fragt er. Und dann war er gehorsam. Und dieser Gehorsam, das ist der Punkt, weswegen er mit Ehre gekrönt wurde. Und da hat er sich auch wieder die Autorität über diese Herrschaft zurückgeholt, die der Mensch verloren hatte. Vers 9. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir, und jetzt kommt das, durch das Leiden des Todes. Und damit ist aber der Todeskampf gemeint. Das war nicht zwei Minuten, das waren Stunden, bis er aufstieg, ist es vorbei. Aber zweimal durch. Durch das Leiden des Todes, durch Gottes Gnade, sollte er für alle den Tod schmecken. Er wurde Mensch und starb für alle Menschen. Er schmeckte den Tod für alle Menschen und er starb stellvertretend für alle Menschen. Wir wissen, dass nicht alle das Heil annehmen, aber es wurde genug geopfert. Wir kommen jetzt zu dem Zweck des Todes. Um die Menschheit zu retten, entschied sich Gott gegen die Engel. Gott entschied sich für seinen Sohn. Alleine da müssen wir schon mal hingucken. Gott sprach und es ward offen eine Schöpfung. Aber Gott konnte nicht sagen, es ist genug, die Sünde ist vergeben. Das war mit Worten nicht zu machen. Da musste Blut fließen. Da musste das heilige Blut Jesu fließen. Und der Grund ist, der Messias musste sterben, um viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen. Jesus wurde Mensch, weil er als Mensch in der Lage war, physisch zu sterben. Dadurch können wir erlösen eine Gnade empfangen, die die gefallenen Engel niemals empfangen können. Um das ganz deutlich zu sagen, für Satan und seine Dämonen gibt es keine Vergebung und gibt es keinen stellvertretenden Tod. Den gibt es nur für Menschen, nicht für Engelwesen, nur für Menschen. Jetzt wissen wir, was das bedeutet. Was ist der Mensch, das zu seiner gedacht? Jetzt bricht das mal runter auf dein und mein Leben. Wer bin ich, dass du an mich gedacht hast? Wer bin ich? Das treibt uns ganz, ganz tief in die Demut. Aber das ist es. Für die Dämonen gibt es keine Erlösung. Ich komme da aber gleich nochmal zu. Ich komme jetzt zu der Textauslesung 10 bis 18. Denn es ziemte sich für den, um deswegen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. setzen. Und wiederum, siehe, hier bin ich und die Kinder, die du mir Gott gegeben hast. Jetzt müssen wir wieder hier ganz langsam in diesen Versen reinschauen. Das erste ist in Vers 10b, also der zweite Teil, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, dem Anfänger ihres Heils. Wie hat er das gemacht? Durch Leiden vollendet. Durch Leiden. Wir werden von dem Punkt nicht wegkommen. Aber jetzt kommt der erste Grund für den Tod Jesu am Kreuz, war die Gläubigen, die an ihn glauben, in einen Stand der Herrlichkeit zu versetzen. Er hat viele Söhne und er schreibt jetzt an Juden der Verfasser. Und durch den Glauben werden sie jetzt verherrlicht. Denn weil sie alle von einem kommen, beide. Alle kommen von einem, beide. Der heiligt und die geheiligt werden. Und darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Er ist derjenige, der uns heiligt. Er ist derjenige. Er ist der Heilige und die Geheiligten sind eins. Und deswegen kann er sie Brüder nennen. Das Heil kommt vom Heiland. Und wir sind durch ihn geheilt. Und deswegen kann er uns Brüder nennen. Hier ist einmal, was schon später in dem Hebräerbrief wiederholt wird, Hebräer 10, 10. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für alle Mal. Durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und Hebräer 13, 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut geritten, draußen vor dem Tor. Die Geheiligten sind die Gläubigen, das sind wir. Und dann nochmal Hebräer 10, 14. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Werden dem einen Heiligen geheiligt, durch den Heiland geheiligt. Vers 12, ich will meinen Namen verkündigen den Brüdern und mitten in der Gemeinde Gott bringen. Und dies bezieht sich auf den Messias zu Israel nach der Auferstehung. Wir lesen da im Psalm, oder das ist dann das zweite, Jesaja 8, 17, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Müsst ihr noch am ersten Abend, wo ich sage, werft euer Vertrauen nicht weg. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und jetzt wird das ganz konkret, Jesaja 8, 18. Denn Jesaja setzt sein Vertrauen auf Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wahrscheinlich habt ihr das schon gehört. Jesaja hatte zwei Söhne. Ihr wisst davon. Und diese Söhne haben ganz, ganz interessante Namen. Der erste Sohn hieß Shigar Jabub. Das heißt, ein Rest wird sich begehren. Und der zweite Sohn, das ist ein bisschen komplizierter, Machashashashbath, raube bald eine Beute. Raube bald eine Beute. Also, Jesaja hat wirklich zwei leibliche Söhne. Und der eine heißt, ein Rest wird sich bekehren. Und der andere ist, raube bald eine Beute. Das müssen wir verstehen, wenn es da heißt, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und Jesaja sagt, siehe, hier bin ich. Und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, seine Kinder, das war eine ganz symbolische Geschichte. Da war ein ganz großer Auftrag mit verbunden. Also der eine ist, der uns heiligt. Und in dem Zusammenhang gibt es auch hier keinen Unterschied zwischen Jesaja und dem Schreiber. Es gibt einen Überrest, die übrig bleiben und die anderen wieder nicht mehr da sind. Und der Verfasser des Hebräerbriefs hat genau das auch hier im Blick. Es wird einen Überrest geben, die treu sind und einige, die dann nicht mehr dabei sind. Aber es geht weiter. Der zweite Grund der Fleischwerdung für das Kreuz ist, dem Fürsten des Todes zu überwinden. Vers 14. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der die Gewalt über den Tod hatte, nämlich den Teufel. Weil Gott hat als Gott weder Fleisch noch Blut. Doch er wurde Mensch, um mit den Menschen etwas Gemeinsames zu haben, nämlich Fleisch und Blut. Nebenbei, die Engel haben ja auch nicht Fleisch und Blut, wie wir das kennen. Aber Jesus hat Fleisch und Blut angenommen. Wenn man ihn angefasst hat, dann hatte man eine ganz lebendige Person vor sich. Und Jesus, der hier Fleisch und Blut annimmt, spricht auch davon. Aber dieses Opfer der. Und wenn wir das Alte Testament ein wenig studieren, dann hat Satan Macht über den physischen Tod, sowohl über die Ungläubigen wie auch über Gläubige. Erinnert euch an die Geschichte mit Hiob. Da kommt Satan bei Gott vorbei und sagt: Naja, dem Hiob geht es ja nur so gut, weil er bei dir so unter Schutz steht. Und dann sagt Gott: Du kannst von ihm alles nehmen. Nun töten darfst du ihn nicht. Dann hat er natürlich, wir kennen die Geschichte, alles versucht. Im Neuen Testament unterstehen wir nicht mehr der Herrschaft Satans, er darf uns nicht töten. Es gibt eine Ausnahme, die lese ich dann gleich vor. Das ist, wenn wir Gemeindezucht erleben, wenn wir der Gemeinde verwiesen werden, dann werden wir ein Stück weit wieder unter den Herrschaftsbereich Satans gestellt, dass er uns wieder unser Leben attackieren kann. Also das ist nur dargestellt in 1. Korinther 5, 1 bis 5. Dort wurde ein Gläubiger aus der Gemeinde ausgeschlossen. Und da heißt es dann ganz deutlich, sagt der Apostel: Überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, wie es nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Also da hat wahrscheinlich in der zweiten Ehe sich jemand an die Stiefmutter genähert. Und das war wohl die Situation. Und ihr seid aufgeblasen, seid nicht vielmehr traurig geworden, also dass ihr ihn aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Und müsst ihr natürlich an Achan denken, ne? Der wurde ja auch ausgestoßen aus der Mitte des Volkes. Und da sagt die Schrift ganz klar, da müssen wir uns trennen, das dürfen wir nicht dulden. Apostel Paulus sagt dann weiter: Ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist habe schon, als wäre ich bei euch beschlossen, über den, der solches getan hat. Wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und ein Geist an der Kraft unseres Herrn bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit sein Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Er kann ihn angreifen, er kann ihn physisch fertig machen, aber sein Geist ist gerettet. Auch das hier wieder ganz deutlich. Wenn ein Gläubiger aus der Gemeinde ausgeschlossen wird, kann er und wird damit wieder der Autorität Satans unterstellt. Das Ziel soll sein, dass er zum Herrn zurückfindet. Ganz klare Sache. Also, als Jesus starb, war ihm diese Macht entzogen. Weil Jesus die Macht über den Tod genommen hat. Und da hatte Satan diesen Herrschaftsbereich oder hat Satan diesen Herrschaftsbereich über Tod nicht. Da kann er nicht dran. Er kann uns in Versuchung bringen, er kann uns verwirren, aber er kann uns insoweit gar nicht mehr beeinflussen. Und der Tod Jesu, und das ist immer so ein Stück, was in der Schrift immer so herrlich ist, der Tod Jesu schenkt uns das ewige Leben. Das könnte ein Widerspruch sein, aber es ist so. Wobei wir vorsichtig sein müssen, wir werden alle ewig leben, nur die einen bei dem Herrn und die anderen vom Herrn getrennt. Aber der Tod bringt das ewige Leben einfach. Also Jesus ist nicht nur der, der vorangeht. Jesus ist nicht nur der, der uns heiligt. Jesus ist auch der, der den Satan bezwungen hat. Durch sein Leiden und Sterben, durch sein Gehorsam am Kreuz. In Vers 15 nochmal: Und wie er löste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein müssen. Wir müssen keine Angst mehr vom Tod haben. Ich sage das jetzt, ich bin auch schon zwischenzeitlich an die 54 angekommen und ich mache mir natürlich auch Gedanken. Aber ich kann ganz klar sagen, ich weiß viele Dinge. Aber eins weiß ich ganz genau. Wirklich, das müsst ihr mir glauben, ich kann es ja nicht anders sagen. Ich habe von meinem Tod keine Angst. Ich wünsche
wünschte natürlich noch viele Jahre zu leben, würde gerne meine Enkelkinder sehen, gar keine Frage. Aber um meinen Tod mache ich mir keine Gedanken. Da mache ich mir wirklich keine Gedanken. Weil das ist etwas, was mir gehört. Das ist der Glaube, den Gott mir bitte treu halten möchte. Seht, ich sage das jetzt mal so, was ich meinen Schülern in der Schule auch manchmal sage, da mache ich natürlich mit Mathematik. Ne? Da sage ich dir das Beispiel, also wenn ich weiß, dass es 3 mal 3 ist, angenommen wird es 9, dann weiß ich das. Und wenn ich hier neben mir liege, dann weiß ich auch, dass 3 mal 3 ist. Das ist wichtig. Wenn ich hier neben mir liege, dann weiß ich auch, dass 3 mal 3 ist. Also um den Schülern klar zu machen, dass das, was mir gehört, kann mir erstmal keiner nehmen. Das gehört mir. Ob ich heute Abend noch meine Frau sehe, das weiß ich nicht. Ob ich das Auto noch sehe, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es geklaut. Ich weiß das alles nicht. Ob ich das Haus wieder sehe, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es verbrannt, wenn ich wiederkomme. Man kann mir alles nehmen. Aber den Glauben, den kann mir doch niemand nehmen. Ich weiß um die Hirnwäsche, ich kenne diese ganze Sache. Ja. Aber ich sage jetzt mal, im normalen Prozess ist das etwas, was Gott geschenkt hat. Wenn Gott uns etwas schenkt, dann ist es geschenkt, dann ist es eins und das Unser. Der dritte Grund der Fleischwerdung durch das Kreuz der Gläubigen, uns zu befreien. Wir müssen keine Angst vor dem Tod haben. Dass es nicht angenehm ist, darüber zu reden, das gebe ich zu. Aber dass es falsch ist, ihn so weit wegzudrücken, ist genauso nicht in Ordnung, weil wir nicht wissen, wann wir abgerufen werden. Uns das Werkzeug aus der Hand genommen wird. Aber der Tod, und das müssen wir behalten für heute Abend, der Tod ist keine Strafe mehr. Der Tod ist die Eintrittskarte in den Himmel. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, wenn aber das Verwesene anzieht, wird die Unverwesslichkeit und die Sterbliche anziehen, wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden, das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Schlaf? Gott sei sein Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Der Tod ist ein Thema. Und eine Frage haben wir jeden Tag mit zu tun, da oder dort. Aber das ist jetzt nicht mehr, wovor wir Angst haben. Mein lieber Bruder sagte heute Abend, dass er eine Diagnose erwartete. Und er konnte sich in Ruhe zu dem Arzt hinsetzen. Für ihn war das klar, dass das, was da kommt, gewisserweise in der Hand Gottes liegt. Es ist diese tiefe Ruhe, davon werde ich nächste Woche sprechen, die wir haben dürfen. Bei aller Hektik, bei all dem, was sich ändert. Aber wir dürfen eine Ruhe haben. Gott ruft uns ja immer auf, auch zur Sabbatruhe, ne? Dass wir ruhen sollen. Dass wir uns Dinge bewusst machen sollen. Später schreibt Paulus im Philipperbrief, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Aber das Thema möchte ich jetzt auch nicht da weiter vertiefen. Ich denke, dass verstanden wurde, worum es hier geht. Aber nochmal zurück, Vers 16. Denn er nimmt sich nicht der Engel an. Ganz wörtlich steht das. Er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes, denn worin er selber gelitten hat und versucht worden war, kann er helfen denen, die versucht werden. Grund für die Fleischwerdung und das Kreuz war, den Gläubigen zu helfen. Aber ganz wichtig, dass hier, dass ich nicht verstanden habe. Gott nimmt sich des Menschen an, nicht der Engel. Es gibt Gefallene, aber diese gefallenen Engel haben keinen Weg der Rettung. Gott wurde Mensch, um Menschen zu retten. Gott wurde nicht irgendein Mensch, Gott wurde Jude, die die Linie des Samens Abrahams vertritt. Jetzt kommen wir da ein bisschen näher nochmal dran, Vers 17. Er musste in allen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig wurde, damit er treu wurde bei der Ausübung seines hohen priesterlichen Dienst, damit er als Menschen die Sünde herbeiführen könnte. Sünde ist natürlich auch
auch, um den Zorn Gottes Genüge zu tun. Nur mit Zorn Gottes keine Emotion, kein Hass, sondern Ungerechtigkeit braucht Vergeltung, damit Gerechtigkeit eintreten kann. Aber mit diesem Tod war genug getan. Genauso wie bei Achans Diebstahl. Als Achan und seine Familie ausgelöscht waren, zogen die Israeliten weiter und sie waren wieder im Sieg. Das war gesühnt worden. Sie standen unter der Vergebung. Die Bibel lehrt, dass diejenigen, die sündigen, Sklaven der Sünde sind. Und das betrifft jetzt die ganze Menschheit durch die Erbsünde. Selbst die Juden waren unter dem Fluch des Gesetzes versklavt, weil sie nicht fähig waren, das Gesetz einzuhalten. Und ich komme jetzt zu einem wunderbaren Buch, das ich aber jetzt nicht lesen werde, aber nur ansprechen werde. Eines dieser schönen Bücher im Alten Testament ist das Buch Ruth. Ich hoffe, dass ihr das schon mal gelesen habt. Das sind 4 Kapitel, das müsst ihr auf jeden Fall bei einer Tasse Cappuccino einfach so richtig genießen. Und zwar in dem Buch Ruth ist das Bild eines Lösers, eines Gläubigers, aber jetzt nicht gläubig von Kirche, sondern gläubig von der Bank. Also wenn ich einen Kredit aufnehme, dann brauche ich wahrscheinlich einen Gläubigen an, der sagt, naja, das wird schon in Ordnung gehen. Das war der Löser oder der Gläubige im Alten Testament. Ein Jude konnte sich durch unterschiedliche Art und Weise in Schwierigkeiten bringen. Und ein Jude konnte natürlich auch sich überschulden. Wir nennen das heute Privatinsolvenz. Und wenn ein Jude sich so hoch verschuldet hat, dann gab es auch eine Möglichkeit, er konnte sich selber als Sklave verkaufen und 6 Jahre als Sklave arbeiten und dann war er im 7. Jahr wieder schuldenfrei. So was Ähnliches wie wir bei der Privatinsolvenz kennen, so war das damals auch. Er konnte also selber Sklave werden, hat dann alle Eurocheck-Karten, Mastercard, Visa-Karten, alles abgegeben, lebte dann ganz einfach und dann war er wieder frei. Das war die eine Möglichkeit. Aber jetzt kommt die viel, viel größere Wahrheit. Er konnte auch zu einem Löser gehen. Dem Erlöser, der ihm geholfen hat. Jetzt musste dieser Löser 3 Herausforderungen erfüllen. Das erste war, er musste ein Blutsverwandter sein, ein Fremder schied aus. Da musste also er in einem verwandtschaftlichen Verhältnis stehen, sonst ging das nicht. Das Zweite ist natürlich logisch, er musste die Mittel haben. Er musste das Geld haben, sonst nutzte ihm alles andere auch nicht. Und das Dritte und das ganz Wichtige ist hier, er musste es freiwillig tun. Freiwillig musste er sagen, okay, ich bin bereit, hier mein Verwandter zu sein. Und jetzt kommt es, liebe Geschwister. Jesus erfüllt alle 3 Bedingungen. Erstmal war er als Mensch ein Blutsverwandter der ganzen Menschheit. Aber als Jude war er dem Arm Abrahams Namen sehr nah. Und das ist dann seine jüdischen Teilnehmer hier erfüllt. Er war also in der Linie Abrahams. Und er war ein naher Verwandter des ganzen Judentums. Und das Zweite ist, Jesus hatte das Mittel zum Loskauf. Und das Mittel zum Loskauf war sein unschuldiges menschliches Blut. Petrus sagt das an anderer Stelle. Silber und Gold haben wir nicht, aber im Namen Jesu. Es ging immer um Jesus. Und durch seinen Tod konnte er diese Mittel aufbringen, das Lösegeld, was der bezahlt ist, auch in dem Evangelium genannt. Und das Dritte ist, Jesus war freiwillig bereit, den Preis zu bezahlen. In Johannes 10, 18 heißt es, niemand kann es von mir nehmen, sondern ich lasse es. Er war bereit. Er wurde gefragt, er war bereit. Und das ist jetzt, was uns so gewaltig bringt hier. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus ist auf diese menschliche Ebene runtergekommen, auf diese Ebene 90 einfach machen, da wurde er nicht nur von Satan in der Wüste versucht. Die 40 Tage Bekenntnis aus Lukas 4. Auch Petrus hat ihn versucht, aber richtig versucht. Als Jesus nämlich über sein Leiden und Sterben spricht, da sagt Petrus: Gott bewahre dich, Herr. Ihr stellt euch mal vor, Jesus wäre nicht gestorben, wie es im Koran steht. Dann gibt es keine Versöhnung. Im Koran, Sure 453, steht das, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde. Aber wir wissen, dass er gekreuzigt wurde. Da heißt es in Matthäus 16, und Petrus nahm ihn beiseite vor ihn an und sprach: Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Dann die Verleugnung nach 3 Jahren Wanderschaft. Judas, der ihn verraten hat. Wir können jetzt gar nicht alles aufzählen, wie oft Jesus gelitten hat, enttäuscht war, einsam war, traurig war. Und manchmal auch traurig, weil die Menschen ihn nicht verstanden haben. Er hat gepredigt und sie haben ihn nicht verstanden. War auch traurig. Er wurde versucht und litt an der Ungerechtigkeit seiner Mitmenschen, damit er mit uns mitfühlen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass er ein Teil ist von dem, was uns ausmacht. Also er war nicht nur der Pionier, der vorangeht. Er war nicht nur der, der uns heiligt. Er hat nicht nur Satan bezogen, sondern er hat auch gelernt, mit uns Menschen mitzufühlen. Wie wir empfinden. Und da gibt es sicherlich in jedem Leben Parallelen, wo Jesus sagen kann, das kenne ich auch. Davon weiß ich zu sagen. Und er wird uns auch immer wieder diesen Zuspruch bringen. Und das ist was ganz Entscheidendes, was wir jetzt hier in diesem Kapitel lernen müssen, dass er also durch seinen Dienst nicht nur Satan bezogen hat, sondern durch seinen Dienst auch uns gleich wurde. Und das, wie wir es auch im Neuen Testament kennen, wir Kinder Gottes sein dürfen oder genannt sein dürfen, dass wir Miterben sein dürfen, weil er den Brüdern gleich geworden ist. Das ist die gewaltigste Demut, die gewaltigste Niederlegung seiner Autorität.